D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und ich wünsche euch, dass ihr, wo immer ihr gerade seid, einen genauso fantastischen Blick auf diesen abgefahrenen Sonnenuntergang habt, wie ich gerade. Ich sitze hier bestimmt seit 20 Minuten mit Blick aus dem Fenster und kann das gar nicht glauben. Es sind 30 Farben rot, der gesamte Regenbogen zwischen Horizont und dieser fetten Wolkendecke, die man zumindest von hier aus gut sehen kann. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr dieses Naturschauspiel auch gerade parallel sehen könnt. Während ich euch gerne ins Kino entführen möchte, in die Neustarts von diesem Donnerstag, was dann neu im Kino ist, zum Beispiel in den Film Everest 3D. Haben wir letzte Woche schon mal kurz mit der Kollegin Anna Wollner drüber gesprochen, die den Film schon bei den Filmfestspielen in Venedig gesehen hat. Jetzt am Donnerstag startet er bei uns in den Kinos. Wir gucken nochmal genauer rein, was dieser maximal starbesetzte Film so kann in Sachen Gipfelstürmerei. Und danach lassen wir eine Frau zu Wort kommen, die sich wirklich auskennt mit dem Thema. Die Bergsteigerin Heidi Sand ist heute Abend unser Gast. Freue ich mich total. Die war nämlich nicht nur auch schon ganz oben auf dem Mount Everest und noch auf zwei anderen 8000ern, sondern sie war auch am Everest, als dieser Film dort gedreht worden ist. Und kann uns bestimmt erzählen, inwiefern dieser Film tatsächlich ja dem entspricht, was sie bei ihren Bergbesteigungen auf dem Mount Everest schon so erlebt hat. Dann gucken wir in einen weiteren spannenden Neustart vom Donnerstag, ich und Kaminski. Das ist nämlich die nächste Zusammenarbeit von Daniel Brühl und Regisseur Wolfgang Becker. Da mag bei manchen schon was klingeln. Die beiden haben zusammen vor 12 Jahren den Film Goodbye Lenin gemacht, also den Film, mit dem Daniel Brühl berühmt geworden ist. Da gucken wir auch mal, was jetzt sozusagen die Zusammenarbeit, die zweite mit 12 Jahren Abstand so kann. Und ich habe eine Serie ausgebuddelt für euch, über die wir in der Perspektive schon ein paar Mal gesprochen haben, nämlich Fear the Walking Dead. Die Vorgeschichte zu The Walking Dead läuft mittlerweile auch bei uns. Die ersten 3 Folgen sind jetzt draußen, habe ich mir für euch angeguckt, um zu schauen, was das so kann. Und da wir eben schon kurz beim Stichwort Anna Wollner waren, die war nicht nur vor kurzem noch in Venedig beim Filmfest, sondern ist jetzt schon wieder beim Toronto International Filmfest und von dem wird sie sich heute Abend auch noch melden. Das ist es für die nächste Stunde. Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Schön, dass ihr da seid. Vorhang auf, Bühne frei, los geht's.
D-Radio Wissen.
Die Leiter noch 2?
Ja, ich hole ein Seil und werde dich sichern.
Okay, einfach nicht bewegen.
Ich kann mich nicht alleine hochziehen.
Ich komm rüber zu dir.
Da könnt ihr vielleicht so ein bisschen die Bedrohlichkeit schon raushören, die es hat, wenn man auf dem Mount Everest eine Gletscherspalte überwinden will, nur mit Hilfe einer ziemlich wackelig aussehenden Aluminiumleiter und dann geht ungefähr 10 Meter neben einem an so einer steilen Wand eine Lawine runter, wäre das einen durchhaut und man sich nur noch versucht, an diese Leiter zu klammern, um nicht in diese hunderte Meter tiefe Gletscherspalte zu stürzen. Das ist eine der Szenen aus diesem neuen Kinofilm Everest 3D, der jetzt am Donnerstag in den Kinos startet, wo viel mit gewaltigen Bildern gearbeitet wird, wo vieles darüber ausgedrückt werden soll, wie mächtig dieser Mount Everest ist, dessen Spitze sich ja auf über 8800 Meter Höhe befindet, der höchste Berg der Welt. Der Film handelt letzten Endes von 2 unterschiedlichen Bergsteigerteams, die geführt werden von ebenso 2 unterschiedlichen Bergsteigertypen. Der eine heißt Rob Hall und der andere heißt Scott Fischer. Scott Fischer gespielt von Jake Gyllenhaal, Rob Hall gespielt von Jason Clarke. Beides extrem erfahrene Bergsteiger, die ihre Truppen dabei haben, um sie zum Gipfel zu führen. Denn in dieser wahren Geschichte von 1996 ist das Besteigen des Mount Everest nicht mehr eine Idylle, nicht mehr eine Herausforderung für ein paar wenige Spitzensportler, die sich da hochwagen, sondern letzten Endes in seiner Form auch wiederum Massentourismus. Über 30 Bergsteiger sind in diesem Jahr 1996 da oben unterhalb des Gipfels unterwegs, wollen alle ihr Häkchen machen, kann man fast sagen, in ihrem persönlichen 8000er Bezwingungsbüchlein, so als hätten sie eins. Das ist sehr bedrückend zu sehen, wie schon im Basislager beginnend alles überfüllt ist mit Zelten, wie Müll in der Gegend rumfliegt und ja, die Aussagekraft des Films sich letzten Endes darauf bezieht, dass diese beiden Teams, geführt von ihren beiden Bergführern, natürlich für sich in Anspruch nehmen wollen, innerhalb dieser Expedition die Ersten zu sein, auch mehr Risiken einzugehen, als man vielleicht eingehen sollte. Falls ihr die Geschichte von damals nicht kennt, die Geschichte dieses Rob Hall und dieses Scott Fischer, dann möchte ich da auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, möchte gar nicht zu viel spoilern. Es sind zwei Truppen, die gemeinsam mehr oder weniger zum Berg wollen und die sich natürlich auch ganz für sich persönlich innerhalb dieser Gruppen mit einer ganz bestimmten Frage beschäftigen.
Es tut weh, es ist gefährlich, es zerstört Beziehungen und kostet euch alle ein kleines Vermögen.
Gibt's an der Sache auch negative Aspekte?
Komm schon, ist doch klar, ich muss die Frage stellen. Warum?
Na, weil er da ist!
Genau darum! Danke, Mr. Mallory!
Komm schon, Leute, ich mein's ernst.
Da gibt's aber trotzdem nicht immer eine ernste Antwort drauf auf die Frage, warum will jemand über 8000 Meter Höhe, wo es kaum noch Luft zum Atmen gibt, selbst wenn man Sauerstoff dabei hat, warum will jemand diese Strapazen auf sich nehmen? Die Typen, die hier unterwegs sind in den beiden Teams, haben ganz unterschiedliche Motivationen, das zu machen. Star besetzt hatte ich eingangs gesagt, denn es bleibt nicht bei Jason Clarke und bei Jake Gyllenhaal, sondern es sind auch so viele Namen. Es sind auch noch Josh Brolin mit dabei, Emily Watson spielt mit, Keira Knightley, Sam Worthington, Robin Wright. Also wirklich eine Menge namhafter Schauspieler, die diesem Film ein Gesicht geben sollen, diesem Film, der in erster Linie, wie gesagt, bestechen soll durch atemberaubende Bilder, auch wenn es dann tatsächlich oben ganz auf den Gipfel zugeht.
Du siehst furchtbar aus.
Dein Magen geht nicht so gut, Mann.
Hast du da gesehen?
Ja, der ist weit, weit, wirklich weit zurück, Mann. Hey, Roberto, wo ist denn der Rest von deinen Leuten? Ich bin ziemlich sicher, dass mein ganzes Team es raufgeschafft hat, ja?
Ich hab sie gesehen.
Auf über 8000 Metern atmet es sich eben dann doch nicht mehr ganz so einfach. Was dann passiert, wenn man versucht, diesen Berg wieder zu verlassen? Stichwort, der Gipfel ist erst die Halbzeit. Man muss ja auch wieder runter. Das überlasse ich euch, wenn ihr am Donnerstag reingehen wollt in den Film. Mich hat er ganz schön gepackt, einfach weil ich mehrfach im Kino gesessen habe und mir gerne eine dicke Jacke anziehen wollte, weil ich finde, dass die Bilder hervorragend funktionieren. Die Story, das ist so eine Frage, mag man das? Möchte man sich so eine Truppe von Bergsteigern angucken, die mehr oder weniger offensichtlich in ihr Verderben rennen? Will man das sehen? Reicht einem das als Geschichte? Über die Charaktere erfahren wir nicht so besonders viel. Es ist wirklich mehr ein Zuschauen, es ist mehr ein Betrachten des Moments, mehr ein Beobachten der Situation, in die sich diese Truppen von Bergsteigern begeben. Wie gesagt, mir hat er, was die Bilder angeht, fantastisch gefallen, aber ich wollte wissen, ob das, was wir im Kino sehen, denn auch wirklich zumindest den Ansätzen der Wahrheit entspricht. Denn klar ist auch, dass man Schauspieler zum Drehen nicht da oben auf 8000 Meter kriegt. Also die haben irgendwo weit, 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 weit darunter gedreht. Und deswegen habe ich mir eine Fachfrau besorgt zum Thema, nämlich die deutsche Bergsteigerin Heidi Sand. Und mit der sprechen wir gleich genau darüber, über diesen Dreh. Die war nämlich selbst am Mount Everest, als dieser Film gedreht wurde. Sie hat die ganzen Schauspieler da gesehen und vor allem war sie schon wirklich ganz oben auf dem Gipfel des Mount Everest. Kinofilme, die sich damit schmücken, nach einer wahren Begebenheit gedreht worden zu sein, die müssen natürlich auch irgendwie unter Beweis stellen, ob denn das, was sie da zeigen, auch wirklich so wahrheitsgehaltvoll ist. Zumindest, wie sie es angekündigt haben. Bei dem Film Everest 3D soll das der Fall sein. Es ist die wahre Geschichte einer Mount Everest Gipfelbesteigung von 1996. Und um das zu überprüfen, habe ich mir Verstärkung geholt. Die Bergsteigerin Heidi Sand, wie angekündigt. Guten Abend, Heidi.
Guten Abend.
Sag, wie hattest du mit diesem Film Everest 3D als Bergsteigerin, die du bist, zu tun?
Ja, ganz einfach. Ich war vor Ort 2012, 2014 und habe zum Teil gesehen, wie die gedreht haben. Und das hat meine größte Bewunderung, weil Bergsteigen ist das eine, aber am Berg auch noch zu filmen, Das ist nochmal eine ganz andere Dimension.
Wenn man solche Filme dreht, dann haben die Produzenten immer einen möglichst hohen Anspruch an einen Realismus. Das soll alles möglichst echt aussehen. Klar ist aber auch, wir wissen natürlich, dass man Hollywood-Schauspieler nicht mal eben so auf 8000 Meter hochjagen kann. Was hast du mitbekommen am Set? Wie hat man das versucht, so real wie möglich hinzukriegen? Hast du Tipps geben können? Also kann man einem Schauspieler sagen, wie es sich anfühlt mit der Atemnot und dass man es möglichst realistisch darstellen kann überhaupt?
Also wie ein Bergsteiger kein Schauspieler ist, sage ich jetzt mal, ein Schauspieler ist auch kein Bergsteiger. Mhm. Da kann man keine Tipps geben, wie man atmet in so einer Höhe. Geht realistisch auch nicht umsetzen. Die in dem Film, muss ich sagen, die haben das richtig gut hinbekommen zum Teil. Als ich den Film gesehen habe, auch zusammen mit dieser 3D-Aufnahme, ich hatte das Gefühl, als ob ich selber aufsteige. Und ich saß im Kino und wollte meine Daunenjacke rausholen, weil es mir plötzlich so kalt wurde, als die kalten Szenen kamen. Richtig gut dargestellt, Hut ab.
Bei den Szenen, die nicht CGI sind, also wo keine Computeranimation im Hintergrund ist, sondern wo ihr wirklich am Berg wart, weißt du, wie hoch es war ungefähr, in welcher Höhe, also was so das Maximale war, wo sie die Schauspieler hingejagt
ja,
haben?
Ja, die sind ja dann auch in andere Plätze gegangen, die sie hin sind. Es war auf alle Fälle sehr, sehr kalt für die Schauspieler. Frieren mussten sie definitiv, sonst hätten sie auch diese Gesichtsausdrücke nicht hinbekommen.
Ja, wahrscheinlich.
Mit welchen Tricks da gearbeitet wurde, maße ich mir nicht an. Wie gesagt, ich bin Bergsteigerin, keine Schauspielerin.
Der Mount Everest, der höchste der 14 8000er, war gleich dein erster. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen erklären, es ist ja nicht so, dass man zum Mount Everest fährt und dann steht man unten vor dem Berg und steigt den dann in so ein paar Tagen hoch. Das funktioniert ja ein bisschen anders. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie das ist mit dem Basislager, wo es losgeht, wo man erstmal 30, 40 Tage bleibt, sich da aufhält, langsam akklimatisiert. Ja. Wie ist das?
Also man startet immer, Ausgangspunkt eigentlich für alle Expeditionen auf die großen Gipfel ist Kathmandu, die Hauptstadt von Nepal. Die ist furchtbar turbulent, die Stadt. Und da kriegt man zum ersten Mal mit, dass hier eine ganz andere Kultur ist, eine andere Religion, wirklich ein anderes Leben beginnt dort. Dann geht es mit einer ganz kleinen Propellermaschine, die auch schon ein großes Abenteuer, ist, der Flug nach Lukla. Da stürzt hin und wieder auch eine Maschine ab. In Lukla selber angekommen, da ist der Aufbruch zur eigentlichen Expedition. Da gibt es keine Autos mehr, keine Fahrräder, alles, was ab hier gebraucht wird in den Bergdörfern, wird entweder von Yaks oder von Sherpas, von den Trägern, getragen. Und dann ist es wunderschön, dieser Trek, 10 Tage lang bis ins Basislager. Man sieht diese großen Riesen, die überhaupt kein Ende nehmen. 4000er fallen da gar nicht auf. Da geht es weiter mit 6, 7, 8000ern in rauen Mengen.
Ja.
In Verbindung mit dieser anderen Religion, mit dieser Zufriedenheit der Menschen, ist es einfach ein einschlägiges Erlebnis. Ja, und dann ist man dann nach 10 Tagen angekommen im Basislager. Da ist zu den Hochzeiten im Frühjahr und im Herbst, ist da richtig was los. Ist ja kein Geheimtipp mehr, dieser Mount Everest. Basislager ist auf 5300 Metern. In den Stoßzeiten sind da 1000 Bergsteiger, alle in Zelten untergebracht. Es gibt keine Hütten, es gibt keine Restaurants.
Es gibt keine Toiletten.
Keine Toiletten.
Zumindest nicht solche, wie wir sie von zu Hause kennen.
Nee, keine so bequem, keine so warm. Da liest auch keiner mehr Zeitung wie zu Hause auf dem Klo. Man versucht sein Geschäft schnell zu erledigen. Genau, es ist auch keine Müllablage mehr, wie zeitenlang oder wie es oft noch rumgeht, dieses Gerücht. Das Basislager ist sauberer als mancher Rastplatz hier auf der Autobahn. Die nepalesische Regierung tut da seit Jahren sehr, sehr viel.
Jetzt bin ich in dem Basislager, aber da übernachte ich auch nicht eine Nacht in meinem Zelt und marschiere dann hoch. Auch das sehen wir im Film. Warum sind diese einzelnen Camps, die man erreicht und wieder runtersteigt ins Basislager, warum ist das so wichtig, bevor man zum Gipfel darf?
Das ist eigentlich der springende Punkt, was du jetzt gerade erwähnst beim Höhenbergsteigen. Zum Unterschied zu unseren Alpen. In unseren Alpen, da können wir mal freitags hinfahren, samstags auf den Gipfel, abends schön essen gehen und wieder zurückfahren. In diesen Höhen muss sich der Körper akklimatisieren. Das heißt, er muss sich an die Höhe gewöhnen. Und dafür braucht er enorm viel Zeit. Er muss ganz viele rote Blutkörperchen bilden. Und dass er weiß, dass er das machen soll, unser Körper, muss er ihm immer wieder einen Anreiz setzen, ein Signal geben. Das macht man damit, indem man während des Tages auf eine größere Höhe klettert, als die, auf der man dann tatsächlich übernachtet. Deshalb gibt es diese Lager. Fängt an, man kommt im Basislager an. Das nächste Ziel ist dann, erstmal zu Lager 1 zu steigen und wieder runter. Das ist die nächste Akklimatisierungstour, geht dann Lager 1, Lager 2 und wieder zurück ins Basislager. Und man muss immer ein bisschen auf seinen Körper hören, ob er die Höhe verträgt. Mhm. Man hat ein bisschen Kopfschmerzen, aber sind die Kopfschmerzen nicht zu stark.
Ja.
Man ist unheimlich außer Atem. Man kommt dort an in diesen neuen Höhen und atmet wie ein Dampflok.
Mhm.
Und das Ermüdende bei den Akklimatisierungstouren ist wirklich so, man ist in Lager 2, man ist in Lager 3. In Lager 3 war bei mir so ein Schlüssel. Ich habe den Gipfel gesehen und der war wirklich zum Greifen nahe. Und ich habe wirklich ein Herzklopfen gekriegt und habe gedacht, boah, wäre das schön, jetzt am nächsten Tag kurz vor uns hochzugehen.
Ja.
Aber der ganz entscheidende Punkt ist, der Körper ist noch nicht so weit. Ich muss erst wieder zurück runter.
Mhm.
Das ist wie wenn ich ein Projekt vor Augen habe und noch nicht reif genug bin. Ich bin erst fertig, ja, wenn alle Zeichen auf grün stehen. Ich muss wieder runter ins Basislager, muss mich ausruhen, neue Kräfte sammeln, bis dann die eigentliche Gipfeletappe starten kann.
Wenn es gut geht, dann hat man irgendwann diesen Gipfel erreicht und steht da oben oder sitzt da oben. Ist natürlich auch Teil des Films. Wir sehen das. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass man überhaupt noch die Kraft hat, da oben irgendwie zu jubeln. Kannst du dich an konkrete Gedanken erinnern, die dir in dem Augenblick durch den Kopf gegangen sind? Also wie lange hält man es da oben dann aus? Bleibt man eine Minute oder 10 Minuten? Oder? Denn was viele vergessen, das Rauf ist ja eine Sache, aber man muss ja halt auch noch wieder runter von da oben.
Meinen wichtigsten Punkt erwähnst du gerade, oben ist erst die Halbzeit. Unten wird erst gejubelt.
Mhm.
Aber wenn du es angesprochen hast, ich kann mich natürlich ganz genau an die letzten Meter erinnern. Und ja, mir schaut es richtig, wenn ich es erzähle. Ich war immer sehr skeptisch dem Gegenüber, ob es klappt, ob meine Kraft reicht, ob ich gesund bleibe. Ich habe die Verantwortung zu Hause, habe auch versprochen, dass ich wiederkomme und nichts riskiere.
Ja.
Als ich dann am Gipfeltag los bin, in der Nacht, wir sind abends um 8 los, sind in kompletter Dunkelheit geklettert.
Weil das Wetter am besten war in der Nacht.
Ja, nachts, es war windstill und dann ist es am besten, man geht nachts durch, dass man einfach genug Luft hat am nächsten Tag zum wieder runterkommen. Abends um 8 sind wir los und wirklich unter einem Sternenhimmel, wie ich ihn sonst nur vom Planetarium her kenne, nur im Lichtkegel von der Stirnlampe. Man hat dann die Sauerstoffmasken auf, man spricht auch nicht miteinander, man ist wirklich ganz in sich gekehrt. Und ich war so eins mit dem Berg und bin Schritt für Schritt hingegangen, habe immer auf mich gehört, dass ich auch keine Anzeichen von der Höhenkrankheit bemerkbar machen. Nach dieser Schlüsselstelle Hillary Step, die 12 Meter senkrechte Felspassage, die überwunden werden muss.
Auch im Film drin?
Auch und wirklich die Schlüsselstelle überhaupt an dem Berg. Danach habe ich kurz innegehalten, weil ich einfach meinen Puls wieder ein bisschen runterbringen musste. Und dann die letzten Meter auf dem Gipfelgrat, der nochmal ziemlich ausgesetzt ist, nichts, wenn man nicht schwindelfrei ist, da habe ich realisiert, boah, das könnte was werden mit dem Gipfel. Und just in dem Moment kam eine Adrenalinausschüttung, einfach unglaublich. Und dann kommen am Gipfel die Tränen unweigerlich.
Ja.
Wir hatten das Glück, so kann man bergsteigen und auch den Mount Everest erleben. Ich hatte das Glück, wir waren zu viert am Gipfel. Wir haben wirklich ein ganz, ganz geschicktes Zeitfenster gewählt, einen guten Gipfeltag. Da waren insgesamt 18 Leute zum Gipfel unterwegs und zu viert am Gipfel. Das ist einfach ein Geschenk.
Ja.
Ein Geschenk, wo wir durch gute Planung und das Quäntchen Glück hatten. Man umarmt sich. Wir sind nicht lange oben geblieben. Ich habe jetzt nicht die Uhr gestoppt. Wir haben uns umarmt. Man macht Bilder, man genießt es. Man ist dankbar, man heult. Also selbst der stärkste Mann kommt da zu Tränen. Ja, und dann haben wir uns an den schwierigen, langen Abstieg gemacht.
Normalerweise wäre jetzt ja die Frage, na gut, 14.800, da gibt's, wann sind die anderen 11 dran? Aber ich habe aktuell gelesen, es gibt ein nächstes Projekt, sehr spannend. Mhm. Im Oktober soll es schon losgehen. Du willst die Eiger Nordwand hoch?
Ja, die steht schon aus, eigentlich seit Frühjahr. Im Frühjahr musste ich mich schon in Geduld üben, weil die Bedingungen nicht gepasst haben, wenn mein Zeitfenster war. Jetzt gerade sieht die Nordwand so aus, als wäre sie eine Südwand durch den heißen Sommer, vollkommen ohne Eis und ohne Schnee. Ich hoffe jetzt kräftig, dass es richtig schneit und kalt wird. Mhm. Ich freue mich auf die Eiger Nordwand, bin kräftig am Klettertraining, am Krafttraining machen. Zudem habe ich noch spannende Projekte. Im November gehe ich nach Ecuador.
Mhm.
Anfang Dezember bin ich Teil eines Projektes zum Klimaschutz am Äquator unterwegs, 25-0. Sehr interessant, wir wollen darauf aufmerksam machen, wie stark die Gletscher schmelzen mit Bildern. Zudem gehen wir an 25 Berge, die noch mit Gletschern behaftet sind, am Äquator und wollen die besteigen und in Paris pünktlich zur UNO-Konferenz Bilder zeigen.
Das sind anstehende Projekte. Vielen Dank, Heidi Sand,
für
den Besuch in Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen und alles Gute. Und wie sagt man bei euch, Hals und Beinbruch?
Hals und Beinbruch ist gut.
Ja, dann machen wir es so. Dankeschön. Achtung, kleines Spiel mit den diversen Zeiten, deutsche Grammatik und so weiter. Ne? Das war Feist 1, 2, 3, 4. Hier ist Tom Westerholt und da kommt Inga Hinnenkamp.
D-Radio Wissen.
Filmnews.
Männerherzen, Frauenherzen, Serienherzen. Erst die beiden Männerherzen-Komödien mit einem Starangebot deutscher Mannsbilder im Kino, dann das Frauenherzen-Pendant im Fernsehen als Film und jetzt auch noch als Serie. Na, 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 wenn da seit eins mal nicht versucht, den großen Erfolg der ARD-ÖSI-Serie Vorstadtweiber zu kopieren. Ab heute Abend sollen die Frauenherzen für Quote sorgen. Diese vier grundverschiedenen Berlinerinnen auf der Suche nach dem großen Glück. Zwei davon spielen Nadeshda Brennecke und Muriel Baumeister, beides ja auch eher Relikte aus Fernsehfilmzeiten der 90er Jahre. Die anderen zwei Damen sind eher unbekannt, also noch unbekannter. Vorsichtshalber erstmal 6 Folgen der Frauenherzen will Sat.1 ausstrahlen. Das ist nach dem, was wir bisher davon gesehen haben, vielleicht auch besser so. Will Stone kein Oscar? Das ist jetzt wirklich merkwürdig. Alle hatten damit gerechnet, dass Oliver Stones Whistleblower-Film mit dem schlichten Namen Snowden durchaus ambitioniert genug wäre, um eine Rolle bei den kommenden Oscars zu spielen. Wird er nicht. Aber nicht, weil wir schon wieder wüssten, dass er dafür einfach zu schlecht wäre, sondern weil Regielegende Stone den Starttermin massiv nach hinten verschoben hat. Statt Weihnachten 2015 wird Snowden mit Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle nun erst, wie es heißt, im Laufe des Jahres 2016 starten. Damit kann er für die kommenden Oscars keine Rolle mehr spielen. Woher die massive Verschiebung und wann genau Snowden startet, wir halten euch auf dem Laufenden. Von der Weltretterin zur Spionin? Nicht mehr lange, dann geht eins der erfolgreichsten Kino-Franchises der letzten Jahre ins große Finale. Die Tribute von Panem, Mockingjay Teil 2, kommt am 19. November in die Kinos, danach ist Schluss. Für Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence, die durch diese Reihe zum Megastar wurde, soll es direkt danach weitergehen, und zwar mit demselben Regisseur, wie jetzt bekannt wurde. Francis Lawrence, der nicht mit Jennifer verwandt ist und der die letzten beiden Tributefilme inszeniert hat, soll nämlich auch ihren nächsten Film drehen. Der heißt Red Sparrow. Jennifer spielt darin eine russische Geheimagentin und Francis wird gerade als Regisseur geködert. Das dürfte nach dem bisherigen gemeinsamen Erfolg der beiden Lawrences nicht allzu schwer werden. Die Legende wird lebendig. Ob das gut geht? Mit dem Dschungelbuch hat Disney einst eine absolute Zeichentricklegende geschaffen. Und nach Maleficent und Cinderella soll auch diese real verfilmt werden. Ein erster Trailer ist ganz frisch im Netz. Der kleine Mowgli in Form eines jungen Schauspielers. Dazu Shere Khan, Bagheera, Schlange K und Baloo der Bär als realistisch aussehende animierte Mitspieler des Dschungelkindes. 2016 soll das Disney-Dschungelbuch im Realgewand rauskommen. Den Erfolg des Originals wird es in diesem Kostüm aber vermutlich kaum wiederholen können.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ach, das ist wirklich, also manchmal weiß ich nicht, ob ich sie beneiden soll oder ob ich froh sein soll, dass den Stress ich nicht, sondern sie, ich kann mich da nicht entscheiden. Letzte Woche war Anna Wollner gerade noch zwischengelandet, kam vom Filmfest in Venedig, war schon quasi dabei mit halb fertig gepackten, noch nicht ganz fertig gewaschenen Sachen auf dem Weg nach Toronto und genau da ist sie jetzt schon wieder. Die Festivals geben sich im Spätsommer ja die Klinke in die Hand, erst Venedig, dann das TIFF, das Toronto International Film Festival. Ja, und genau da steckt sie jetzt, die Anna Wollner. Namens Fräuleinchen.
Hallo, Tom.
So, wichtigste Frage vorab. Wie ist es da auf der anderen Seite vom Atlantik? Ich hoffe, es ist wenigstens arschkalt, wenn du schon da sein darfst, wo ich jetzt gerne wäre.
Naja, also jetzt am Wochenende, da hätte ich wirklich gerne mit euch getauscht, denn da war hier Dauerregen angesagt und der macht, weil es vielleicht doch keinen Kinogott gibt, selbst vorm roten Teppich nicht halt und weil das Lieblingshobby aller Torontoer tatsächlich in der Schlange vorm Kino stehen ist, werden wir hier vermutlich alle ab nächster Woche erstmal krank sein. Das einzig Gute daran, seit gestern scheint die Sonne wieder und mein Pech, ich sitze noch bis Donnerstag eigentlich nur im Kino.
Toronto ist mittlerweile bekannt dafür, dass die Stars alle kommen. Klar, die haben aus den USA natürlich einen deutlich kürzeren Anreiseweg als zu unseren großen Festivals der Berlinale oder auch den Filmfestspielen in Cannes. Die kommen also alle darüber und die ersten heißen Oscar-Kandidaten setzen sich da gerne mal in Position. Wer ist denn da dieses Jahr ganz vorne mit dabei?
Es ist ein bisschen so, als hätte der Regen den Oscar-Buzz-Talk weggespült. Hier sind sich alle so uneins wie lange nicht mehr. Filme, die im Vorfeld heiß gehandelt worden sind, die floppen. So eine richtige Überraschung, die gab's noch nicht. Also kein 12 Years a Slave, kein Gravity, kein Theory of Everything oder Black Swan, The King's Speech. Natürlich ist Danish Girl, das Theory of Everything von 2015, so ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich habe schon viel Solides gesehen, aber noch wirklich kein wirkliches Meisterwerk. In die Nähe kommt am ehesten noch Sicario. Aber der lief schon in Cannes, gilt hier nur als Nordamerika-Premiere. Es ist der neue Film von Denis Villeneuve, der Typ, der Prisoner und Enemy gemacht hat. Ein FBI-Mexiko-Drogenbandenfilm, unglaublich brutal, unglaublich toll gespielt von Emily Blunt, Josh Brolin und Benicio del Toro. Die Bilder, die sind von Roger Deakins und die wirken wirklich sehr, sehr lange nach. Emily Blunt, die habe ich treffen können, die ist hier in einer sehr, sehr physischen Rolle zu sehen. Denis Villeneuve hat sie auch scherzhaft im Interview Full Metal Bitch genannt. Dabei haben sie und Josh Brolin, um irgendwie wieder runterzukommen am Set, ziemlich viel rumgealbert.
Josh and I are idiots together. Denis was like, you are like kindergarten children. And like, we would try and get Benicio into our mad camp. And he's a little more focused than us, but we'd pull him in after a while. He did, he enjoyed it. He enjoyed being in the fun camp.
Das ist dann sowas, was man im Film so gar nicht sieht. Genauso eigentlich wie bei Demolition, der das Festival eröffnet hat. Jake Gyllenhaal und Naomi Watts spielen hier in dem Film von Jean-Marc Vallée, der ja im vorletzten Jahr mit Dallas Buyers Club hier unglaublich begeistern konnte. Und Gyllenhaal spielt hier jetzt einen Mann, der seine Frau bei einem Autounfall verliert. Und als er sich im Krankenhaus eine Tüte M&M's ziehen will, streikt der Süßigkeitenautomat und über den Beschwerdebrief an die Firma entwickelt sich eine Freundschaft mit der Frau vom Customer Service. Der Film hat eine unglaublich melancholische Stimmung, die sich auch alle 5 Minuten ändert. Es wirkt alles so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wie so Fake-Charaktere. Es sind wirklich Filmcharaktere, nicht aus dem echten Leben. Aber melancholisch ist dann auch Jake Gyllenhaal geworden, denn der hat sich als kleiner Junge auch mal beschwert.
When I was a little child, I was at school and we were supposed to learn how to write letters and complaint letters. And so I decided to write to Kentucky Fried Chicken and tell them that I was upset that they had discontinued Chicken Littles, which were a particular type of mini hamburger with fried chicken in the middle of it. It was deeply upsetting to me at the time. And I felt like they should bring him back. And I think I indirectly had something to do with that.
Ja, da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, eine Runde Mitleid für Jake Gyllenhaal.
Ist das denn eine Oscar-Rolle?
Ja, nee, eine Oscar-Nominierung für diese Rolle würde mich wirklich überraschen. Da sind andere im Rennen. Eddie Redmayne und Johnny Depp, die sind ja schon seit Venedig in Position. Neu dazugekommen ist Tom Hardy für den Film Legend. Da gibt's ihn nämlich auch gleich zweimal, denn er spielt Zwillingsbrüder. Die Zwillingsbrüder Quaid, das sind berühmt-berüchtigte Gangster im London der 50er und 60er Jahre. Also ein bisschen wie bei Black Mass, einen Gangsterfilm, eben nur in einem anderen Setting. Und Tom Hardy, der spielt diese Legende oder diese beiden Legenden mal mit Brille, mal ohne, je nachdem welcher Bruder er gerade ist. Das ist filmisch schon spannend umgesetzt, gerade wenn die beiden natürlich zusammen in Szenen zu sehen sind. Wobei Tom Hardy gesagt hat, die Props dafür, die gehen eigentlich an seinen Stuntman, denn der ist eingesprungen immer als der andere Zwillingsbruder, den Tom Hardy gerade nicht spielen konnte. Und der hatte wirklich scheiß viel zu tun und jetzt am Ende sagt ihm keiner Danke.
There's a largely unsung hero and my good friend and stuntman from New Zealand. I'm gonna do the hardest challenge that I've ever done as an actor technically, and I have no idea what I'm doing, and I really need somebody to play the other twin, and when I'm playing that twin I need somebody to play the other twin, and I can't find anybody, so will you do it? And he was like, yeah. And I think he was happiest when we were slapping each other, because that was his territory. So, oh thank god I can beat me, so we can have a good fight. He is Mad Max and he is Ronnie and Reggie Cray, you know what I mean? More than I am.
Ja, Tom Hardy windet sich halt immer so ein bisschen raus.
Ein anderer Film, auf den ich mich auch schon sehr freue, den ich am Freitag hier zu sehen kriege und der auch in Toronto Weltpremiere hatte, ist Der Marsianer mit Matt Damon Damon in der Hauptrolle. Das ist, würde ich mal sagen, so eine Mischung aus Gravity und Interstellar. Kommt das so in etwa hin?
Ja, wenn du von beiden Filmen das Beste rauspickst eigentlich. Es ist Ridley Scott im All, also beziehungsweise Ridley Scott hat Matt Damon ins All geschickt, denn der spielt einen Astronaut auf einer Mars-Mission und der wird vergessen auf dem roten Planeten von seiner Crew, weil die denken, er sei tot. Und eine Rettungsaktion, die dauert nun ein paar Jahre, bis man also wieder zum Mars hingeflogen ist. Und es ist zu großen Teilen wirklich eine One-Man-Show im Raumanzug. Matt Damon fand das ziemlich cool.
Well, I never listened to the other actors anyway in the scenes. Look, I knew Ridley was going to be standing next to me the entire time. So obviously that mitigates the risk substantially. But that was the challenge. It was a really interesting challenge, and it was kind of ours to crack together. And we sat down in pre-production and kind of went over the script over a course of days, and just sat there kind of planning our strategy. And neither of us had ever done anything like it. So we didn't know if it was going to work, and that was also the fun.
Es ist für mich so ein Science-Fiction-Film, der die perfekte Balance zwischen Humor und Nerdtum hat. Und für mich tatsächlich, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, eines der Highlights.
Da bin ich umso gespannter auf den Film, wenn er dann bei uns zu sehen sein wird. Der Marsianer mit Matt Damon im Weltall, sind wir gespannt drauf. Anna Wollner, vielen Dank, auf der Jagd hinter den Stars her beim TIFF, beim Toronto International Film Festival. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ich habe etwas herausgefunden. Niemand weiß es. Und wer es weiß, schweigt darüber.
Und was ist das?
Kaminski war gar nicht blind. Zumindest nicht damals, als er damit berühmt wurde. Alles Lüge.
Kapitel 8 meines Buches.
Haben Sie denn Kaminskis Einverständnis?
Kein Problem. Dann bräuchten wir nur noch eins. Er muss natürlich noch sterben.
Das ist ein Problem, das man hat, wenn man als Journalist gerne ein Enthüllungsbuch über einen berühmten Maler schreiben will, der aber dann schon erst eigentlich tot sein müsste, bevor man das Buch rausbringen kann. So geht es Sebastian Zöllner in diesem neuen Film von Wolfgang Becker. Das ist eine Verfilmung des gleichrahmigen Romans Ich und Kaminski, und es ist wahnsinnig witzig. Es ist absurd, komisch und total bizarr, sich anzugucken, wie dieser Sebastian Zöllner sich auf die Spuren des berühmten Malers Kaminski macht, ihn tatsächlich auch findet, ihn interviewt, ihm Geheimnisse aus seinem Leben entlockt, aber eigentlich die ganze Zeit nur darauf wartet, dass dieser Kaminski endlich stirbt, um nämlich dieses Buch letztendlich rausbringen zu können. Mit der großen Enthüllung, der blinde Maler Kaminski war überhaupt nicht blind. Das ist die Idee, die dieser Sebastian Zöllner hat. Daniel Brühl spielt ihn, das macht die ganze Sache so besonders. Ich hatte eben schon gesagt, neuer Film von Wolfgang Becker, Regisseur. Wolfgang Becker und Daniel Brühl haben vor 12 Jahren zusammen Goodbye Lenin gemacht. Den Film, mit dem Daniel Brühl berühmt geworden ist, jetzt nach 12 Jahren die nächste große Zusammenarbeit, und man merkt diesem Film die ganze Zeit an, wie gut sich Hauptdarsteller und Regisseur verstanden haben müssen bei den Dreharbeiten. Witzig gemacht, weil dieser Sebastian Zöllner, dieser Enthüllungsjournalist, ein totaler Aufschneider ist. Der selbst überschätzt sich über alle Maßen, findet sich selbst wahnsinnig super. Schon bei diesem ersten Treffen zwischen Zöllner und Kaminski merkt man das ganz gut.
Zurzeit arbeite ich an Ihrer Lebensgeschichte und hätte noch ein paar Fragen. Also von mir aus können wir gleich anfangen.
Vor allem werden Sie mit mir arbeiten. Mein Vater braucht Ruhe.
Davon wird er ja wohl bald genug haben.
Ich brauche keine Ruhe.
Sag ich doch.
Ja, auch von diesen Off-Kommentaren ist der Film immer wieder mal geprägt. Und wir erleben letzten Endes eher diese Odyssee des Sebastian Zöllner, bei dem natürlich überhaupt genau gar nichts funktioniert. 1000 Sachen möchte er gerne richtig machen. Er will ja dieses wahnsinnig wichtige Buch über Kaminski schreiben. Aber je länger er recherchiert, je mehr Zeit er vor allen Dingen mit diesem Greisen, halbtoten Maler verbringt, umso mehr rutscht er in so ein Konstrukt aus selbst erfundenen Geschichten, die ihn natürlich alle wie ein fieser, böser Bumerang einholen. Daniel Brühl, großartig als dieser Journalist Sebastian Zöllner. Jesper Christensen, fantastisch als der fast vergessene Maler Manuel Kaminski. Und Wolfgang Becker, der diese beiden Hauptdarsteller, die ungefähr 70 Jahre Lebenszeit trennen, zumindest rein optisch sieht das so aus, der sie wirklich wahnsinnig toll zusammengebracht hat in diesem Film. Ganz klare Empfehlung, absurd, bizarr, aber unheimlich witzig. Ich und Kaminski ab Donnerstag im Kino. So, und eine Sache habe ich noch, bevor ich euch in den Dienstagabend entlasse, und das ist das hier.
Reports in 5 states, they don't know if it's a virus or a microbe, they don't know, but it's spreading.
You need to
people are killing.
You need to spend less time online.
okay? The authorities would tell us.
Das ist die klassische Lehrerin, ne, die zu ihrem Schüler sagt, ey, wenn da draußen irgendwelche Typen rumlaufen würden, die mit einem Virus infiziert wären, der hoch ansteckend wäre, wovon sich Menschen in Monster verwandeln und anfangen, andere Menschen anzufallen und ihnen handtellergroße Stücke aus dem Gesicht zu beißen, dann wüssten wir das doch. Dann hätten uns doch die Regierung oder sonst wer darüber informiert. Wie falsch sie ist, erfahren wir schon relativ schnell. Es ist eine Szene aus der ersten Folge von Fear the Walking Dead. Das ist die neue Serie, die jetzt die Vorgeschichte erzählen soll zu The Walking Dead, dieser extrem erfolgreichen Zombie-Serie, die ein bisschen erklärt, wie alles angefangen hat. Interessanterweise spielt die nicht in Atlanta wie The Walking Dead, sondern in Los Angeles. Und ich habe mir die ersten drei Folgen für euch angeguckt. Ihr müsst Geduld haben. Also wenn ihr euch in diese Szene wirklich reinversetzen wollt, es dauert. Ganz zu Anfang gibt es einen kurzen Bam-Effekt, da sieht man einmal so einen Zombie und dann geht es wirklich langsam. Dann werden erstmal alle Hintergrundcharaktere erklärt und ich habe mir die ersten drei Folgen angeguckt. Ich denke, ich werde noch ein bisschen weiter gucken. Wenn ihr es sehen wollt aktuell, die einzige Möglichkeit, es auf Deutsch zu sehen, ist über Amazon Prime. Die haben sich die Rechte gesichert, strahlen immer 24 Stunden nach der Originalaufstrahlung auf dem amerikanischen Sender AMC aus. Also wie gesagt, wenn ihr es gucken wollt, geht es im Augenblick nur da. Ist natürlich kostenpflichtig, genau wie bei Netflix beispielsweise, also auch ein kostenpflichtiger Streamingdienst. Ersten drei Folgen, Fazit ist, naja, für mich ist es jetzt noch kein Walking Dead. Vielleicht wird es noch eins. Es geht wirklich sehr gemächlich los mit der Gezombierei oder was immer das Substantiv ist. So. Jetzt reicht's für heute. Mir reicht's, euch reicht's. Die Zunge ist fusselig geredet. Tom Westholz sagt Tschüss für heute. Merkt ihr es? Ich werde sogar schon heiser. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder, wenn ihr wollt. Wenn ihr könnt, Dienstagabend, 20 Uhr, eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Ich bin raus für heute. Tschüss, bis nächste Woche.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.